Oracle-Gründer Larry Ellison wird zum reichsten Menschen der Welt und lohnen sich eigentlich die neuen iPhones? Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Wie jede Woche die aktuellsten News aus der amerikanischen Tech-Szene mit einem besonderen Fokus auf KI, auf die größten Unternehmen der Welt und was deren Aktienkurse so machen. Fangen wir an mit einem Blick auf die Märkte. Der Fear and Greed Index steht aktuell auf 51, also eher neutral. Traditionell ist ja der September immer ein bisschen ruhiger, was die Aktienmärkte angeht. Und nachdem ja der August und auch der Juli ja super liefen, ist es auch ganz in Ordnung, wenn die Märkte mal eine kleine Verschnaufpause einlegen. Dementsprechend hat sich auch bei den großen Indizes nicht so viel getan. Der S&P 500 ist für dieses Jahr 11% im Plus, der Nasdaq 13% und der DAX immer noch mit 19%. Aber vor ein paar Wochen hatten wir ja wirklich gefühlt jede Woche neue All-Time heißt. Und das ist im Augenblick erstmal nicht mehr der Fall. Auch die Kryptokurse konsolidieren sich aktuell ein bisschen. Bitcoin aktuell bei 112.000, war ja schon mal bei 125.000. Und Ethereum hatte ja vor zwei Wochen ein All-Time-High erreicht von über $4.900, steht aktuell bei $4.300. Am meisten interessieren uns natürlich die Super 6, also die 6 größten Tech-Companies der Welt. Wie sah es dann in den letzten 30 Tagen aus? Also Apple, Meta, Microsoft und Nvidia mehr oder weniger unverändert. Ein bisschen im Minus. Positiv hingegen lief es bei Amazon, die sind in den letzten 30 Tagen 8% im Plus und Alphabet sogar 19% im Plus. Aufs Jahr gesehen sieht das wie folgt aus. Für 2025 ist Nvidia 27% im Plus, Microsoft 18% im Plus, Apple immer noch 6% im Minus, Amazon 9% im Plus, Alphabet mittlerweile 26% im Plus, nachdem es da ja lange ziemlich schlecht aussah und Meta ist jetzt immerhin noch mit 31% im Plus. Was hat sich inhaltlich bei diesen Companies getan? Apple hatte ja gestern seine große Keynote und da haben sie einige neue Produkte präsentiert. Und wie immer ging es da ums iPhone, um die Apple Watch und auch um die AirPods Pro. Beim iPhone finde ich spannend, dass es jetzt eben 3 verschiedene iPhones gibt. Typischerweise gab es ja letztes Jahr zum Beispiel das iPhone 16 und das iPhone 16 Pro. Dieses Jahr gibt es eben das iPhone 17 und das iPhone 17 Pro. Aber es gibt auch ein ganz neues iPhone, nämlich das iPhone Air. Das ist besonders dünn. Es ist unter 6 mm dick. Hat dann eben auch nur eine Kamera statt 3 Kameras, wie beim iPhone Pro. Ich kann mir aber vorstellen, dass allein wegen diesem neuen Design ziemlich viele da zugreifen werden. Ich bin noch am überlegen, ob sich das iPhone Pro für mich lohnt oder das iPhone Air. Vielleicht finde ich auch noch für mich irgendeine Rationalisierung, dass ich mir irgendwie beide zulegen muss. Auf jeden Fall glaube ich, dass diese iPhones sich relativ gut verkaufen werden. Es gab aber relativ wenige Updates, was das Thema KI angeht. Also Apple Intelligence war gestern bei der Apple Keynote quasi kaum vorhanden. Und dazu wurde ich auch von NTV interviewt. Hier der kleine Einspieler.
Über die KI bei Apple können wir jetzt mit dem KI-Experten Theo Pham sprechen. Das superdünne iPhone Air, das war also jetzt der Star des Abends. Die KI hatte aber dann nur eine Nebenrolle. Hatten Sie mehr erwartet, Herr Pham, oder war für Sie was Spannendes dabei?
Grundsätzlich glaube ich, dass sich die neuen iPhones gut verkaufen werden. So ein neues Design und neuer Formfaktor ist ja für viele Menschen auch immer ein Grund, dann eben ein neues iPhone zu kaufen. Bei der KI und bei der Software muss man ganz klar sagen, dass Apple hier in 2025 nichts zu bieten hat. Die haben ja schon angekündigt, dass sie eigentlich erst in 2026 den Relaunch von Siri machen wollen und bis dahin haben sie noch wirklich noch eine ganze Menge Hausaufgaben.
Ist ja fast ein vernichtendes Urteil. Was muss denn jetzt von Apple in Sachen KI kommen, gerade wenn man auf die Konkurrenz blickt?
Ich glaube, sie gehen jetzt mit Babyschritten voran. Die neuen AirPods, die haben ja wirklich dann diese Live-Übersetzungsfunktion. Wenn das funktioniert, ist das natürlich ein sehr wertvolles Feature. Aber Apple ist ja noch auf der Findungsphase. Sie wissen nicht ganz genau, sollen wir unsere eigene KI bauen? Sollen wir die KI von OpenAI, von Perplexity oder Google Gemini einbauen? Da ChatGPT ja schon seit 3 Jahren existiert, ist es halt wirklich sehr verwunderlich, dass selbst 3 Jahre danach Apple da noch keine richtige Strategie gefunden hat. Spätestens im Sommer des nächsten Jahres muss Apple da wirklich liefern.
Also wie gesagt, ich glaube, die iPhones werden sich gut verkaufen. Ich glaube, das neue Design wird wirklich viele Leute dazu bewegen, die neuen iPhones zu kaufen. Aber Apple Intelligence ist aktuell wirklich überhaupt kein Grund, warum man aufs neue iPhone upgraden sollte. Ein weiterer großer Gewinner der letzten Wochen ist Alphabet. Ihr habt vielleicht auch schon gemerkt, dass ich in den letzten Wochen immer öfter positiv über Google gesprochen habe, weil die wirklich mit Gemini einiges an Fortschritten machen. Bei normalen Chat-Apps sehe ich ChatGPT und Perplexity immer noch leicht vorne, aber ihr wisst ja, ich bin total begeistert von dem Videotool von Google VO3 und eben auch von Nano Banana. Da hat Google dann eben wirklich einen sehr viralen Hit geschaffen, weil ja wirklich das ganze Internet immer noch voll ist von den ganzen Nano Banana Experimenten. Das heißt, wenn ihr noch nicht mit diesem Google Bildbearbeitungstool rumgespielt habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall mal nachholen. Auf der anderen Seite ist Google eben auch wirklich insgesamt strategisch sehr, sehr gut positioniert, weil sie eben wirklich fast alle Teile dieser KI-Wertschöpfungskette abdecken können. Die haben eben eigene Apps, wie zum Beispiel Google, Gmail, Gemini, YouTube, also wirklich Milliarden von Usern. Dann haben sie eben ihre eigenen KI-Modelle, wie zum Beispiel Gemini oder Veo. Und sie haben eben auch eine ganz starke KI-Infrastruktur mit ihren eigenen Chips, also diese TPU-Chips, die Google ja eben auch intern benutzt. Das heißt, Google GCP, also Google als Cloud-Service-Provider, die kauft natürlich ziemlich viel Nvidia ein, um das wiederum an ihre Kunden weiterzuverkaufen. Aber intern benutzt Google wirklich sehr viele eigene Chips, wie eben diese TPUs. Und wenn man eben sieht, wie leistungsfähig dann jetzt eben auch diese ganzen neuen Modelle sind, wie Veo oder wie Nano Banana, muss man wirklich sagen, dass das offenbar auch ohne Nvidia ganz gut funktioniert. Das heißt, wenn man jetzt Nvidia-Aktionär ist, dann sollte man auch drüber nachdenken, Moment mal, vielleicht gibt es ja doch Alternativen zu Nvidia. Also nicht so, dass ich mir irgendwie Sorgen mache, aber es ist jetzt eben so, dass es eben mittlerweile auch Ökosysteme gibt, die jenseits von Nvidia ganz gut funktionieren. Wir wissen, wir haben das eine Nvidia-Ökosystem, also ChatGPT, OpenAI, Microsoft, eben auch Meta. Aber diese ganze Google-Welt, die funktioniert eben aktuell ganz gut ohne Nvidia. Und da ist eben die Frage, okay, in wen soll ich da jetzt eigentlich rein investieren? Also klar, wenn ihr ein bisschen diversifizieren wollt und sagt, okay, ich setze jetzt nicht nur auf das Nvidia, OpenAI, Microsoft-Ökosystem, dann könnte man zum Beispiel in Google investieren, natürlich auch in Broadcom, denn Broadcom ist ja quasi der Gegenspieler von Nvidia, also quasi diejenigen, die eben diese Custom-Chips anfertigen oder designen. Und dann natürlich auch noch TSMC. Und TSMC produziert ja einfach alle KI-Chips, egal ob die von Nvidia kommen, von AMD oder dann eben auch von Broadcom für die Google-TPUs. Also wenn man in TSMC investiert, ist man da auf jeden Fall gut aufgestellt, wobei da die Rendite in den letzten Jahren ja trotzdem schlechter war als bei Nvidia. Man kann sich es aber auch ganz einfach machen und sagen, hey, man entscheidet sich nicht für das eine oder das andere Ökosystem, sondern sagt eben einfach, ich investiere jetzt in die 10 größten Tech-Unternehmen. Und da sind ja mittlerweile neben den Super 6 eben auch Companies wie Broadcom und eben auch TSMC mit dabei. Ein weiteres Unternehmen ist auf dem besten Weg, jetzt auch eine Trillion-Dollar-Company zu werden, und das ist eben die Company Oracle. Oracle hat gestern seine Quartalszahlen bekannt gegeben und die waren wirklich unglaublich. Also die Zahlen waren schon sehr gut, aber vor allem die Projektion in die Zukunft. Und Larry Ellison, der Gründer von Oracle, der war ja bis vor ein paar Tagen noch der zweitreichste Mensch der Welt, aber weil dann eben die Oracle-Aktie von gestern auf heute um 30% zugelegt hat, könnte es sogar sein, dass Larry Ellison heute Elon Musk als reichsten Menschen der Welt ablösen wird. In der NTV Telebörse habe ich auch über das Thema Oracle gesprochen. Hier der kurze Einspieler.
Wie sieht die KI-Strategie von Oracle aus?
Oracle bietet ja traditionellerweise eher Datenbanken an. Vor ein paar Jahren haben die sich aber gesagt, wir wollen in diesen Cloud-Service-Provider-Markt reingehen, quasi in Konkurrenz zu Amazon Web Services und Microsoft Azure. Aber Oracle konzentriert sich ganz klar auf das ganze Thema KI. Das heißt, sie sind ganz eng verbandelt mit Nvidia, hosten eben sehr viele Nvidia Data Center, arbeiten ganz eng zusammen mit OpenAI. Die werden ja auch die Stargate Data Center bauen für OpenAI, die ja viele hunderte Milliarden an Volumen haben. Das heißt, da hat Oracle sehr früh alles richtig gemacht. Und obwohl die Zahlen jetzt schon sehr gut sind, hat Larry Ellison ja schon prophezeit, dass sich die Umsätze in diesem Data Center Bereich in den nächsten Jahren verzehnfachen sollen.
Oracle will ja jetzt auch weltweit eben in die KI-Infrastruktur investieren. Bringt uns das also auch hier in Deutschland nach vorn?
Wir haben ja letzte Woche ja die Einweihung des neuen Supercomputers eben auch gesehen durch Friedrich Merz. Und es ist ganz klar, dass auch in Deutschland ja viele KI-Superrechenzentren entstehen sollen. Und das werden dann entweder deutsche Anbieter sein, wie zum Beispiel auch die Telekom. Es werden aber auch Unternehmen sein, wie eben Oracle, wie in Microsoft, wie in Amazon. Da gibt es aber natürlich gewisse Bottlenecks, denn zum einen muss da ja wirklich physisch was gebaut werden, also wirkliche Data Center. Und dann muss das Ganze auch noch mit Energie versorgt werden. Gerade da muss Deutschland in den nächsten Jahren sehr strategisch investieren, damit das Ganze dann eben nicht nur finanziell umgesetzt werden kann, sondern auch in einer angemessenen Geschwindigkeit.
Was können sich denn, Herr Farm, andere Unternehmen, vielleicht gerade auch aus Deutschland, von Oracle abschauen?
Viele US-Unternehmen, die gehen wirklich all in, was das Thema AI angeht. Die haben schon vor ein paar Jahren festgestellt, dass es nicht nur einer von vielen Trends, sondern wirklich der allerwichtigste Trend. Und dann sagen sich diese Unternehmen einfach, okay, da setzen wir jetzt alles rein. Wir sind eben sehr bereit, das alte Geschäft auch zu kannibalisieren und dann wirklich alle Ressourcen, was Marketing, Research und auch Investitionen angeht, wirklich auf KI zu konzentrieren. Und in Deutschland ist man ja eher vorsichtig. Da sagt man eher, KI, ich weiß nicht so genau. Lass uns da doch vielleicht mal 1% unserer Ressourcen rein investieren, vielleicht auch 2%. Aber es fehlt eben diese Überzeugung, da eben auch wirklich stark zu investieren. Die amerikanischen Unternehmen haben natürlich den Vorteil, dass viele von denen auch noch Gründer getrieben sind. Mark Zuckerberg bei Meta zum Beispiel, Jensen Huang bei Nvidia, Larry Ellison, der jetzt ja bald der reichste Mensch der Welt sein wird, der Chef von Oracle, beziehungsweise der Gründer. Und die können da natürlich vielleicht nochmal andere Entscheidungen treffen und anders investieren, als vielleicht ein deutscher Manager, der bei einem DAX-Konzern angestellt ist.
Also Oracle definitiv gerade auf einem sehr guten Pfad. Ich glaube, da macht es Sinn, das Ganze vielleicht nochmal einzuordnen. Klar ist, die ganze Welt benutzt eben ganz viel KI und irgendjemand muss ja diese ganzen Datacenter bauen und das Ganze eben auch über die Cloud zur Verfügung stellen. Da haben wir natürlich die drei großen Cloud-Service-Provider, nämlich Amazon Web Services, Microsoft Azure und eben auch Google Cloud, also die GCP, Google Cloud Plattform. Das sind eben die drei großen. Direkt danach kommt dann aber auch schon Oracle und die haben ja wirklich sehr gutes Momentum, wie ja auch in dem Beitrag erwähnt, vor allem, weil sie eben auch so eng mit Nvidia und mit OpenAI zusammenarbeiten. Und dann gibt es eben noch andere Cloud-Provider, aber da sind vor allem spannend diese ganzen Neo-Clouds. Das sind eben Unternehmen wie CoreWeave, über die wir schon öfter gesprochen haben, aber auch die Company Nebius. Und Nebius ist eben relativ analog zu CoreWeave, das heißt eine Neo-Cloud, die eben noch relativ relativ klein sind, die eben auch ganz stark auf Nvidia-KI-Chips setzen, die dann eben auch von Nvidia gefördert und unterstützt werden. Und da gab es eben diese Woche auch die Headline, dass die jetzt eben einen langjährigen Vertrag mit Microsoft abgeschlossen haben. Ich glaube, das Volumen liegt bei über 15 Milliarden Dollar. Und dann ist eben auch die Nebius-Aktie über Nacht um 40% nach oben gegangen. Also auch ein krasser Performer. Und man sieht da einfach, dass die Nachfrage nach Rechenpower, nach KI-Infrastruktur zumindest im Augenblick noch nahezu unbegrenzt ist und die ganzen Kunden das versuchen von überall herzukriegen. Wenn sie es von den drei traditionellen Plattformen kriegen können, also von AWS, von Azure und von GCP, dann ist gut. Wenn sie es dann eben über Oracle einkaufen müssen, dann machen sie das auch. Und das Spannende ist eben, dass selbst Unternehmen wie Microsoft, die ja wahrscheinlich zu den größten Nvidia-Kunden der Welt gehören, dennoch nicht genug Kapazität haben und dann eben selbst Kapazität bei Neoclouds wie Nebius einkaufen müssen. Also man sieht, der ganze KI-Infrastrukturmarkt bei den Cloud-Service-Providern, bei den Neoclouds, der läuft zumindest von der Aktienperformance her super. Da stehen aber auch echte Zahlen dahinter, denn die Auftragsbücher, die sind natürlich prall gefüllt. Da haben sich dann eben deren Kunden wirklich schon auf die nächsten Jahre committed. Und deshalb sagt dann eben auch ein Larry Ellison von Oracle, dass er eben seinen Cloud-KI-Umsatz in den nächsten Jahren verzehnfachen wird. Larry Ellison muss dann ja wiederum seine Chips irgendwo einkaufen. Das wird dann natürlich primär Nvidia sein, wird aber zum Teil auch AMD sein, werden vielleicht auch irgendwann Custom-Chips sein von Broadcom. Und auch da kann man wieder sehen, wenn man einfach in die 10 größten Tech-Companies der Welt investiert, dann ist man da überall gut aufgestellt und kann hundertprozentig vom KI-Boom profitieren. Und dann ist eben noch die Frage, welche kleinen Player sollte man noch mit dazu nehmen, zum Beispiel wie ein CoreWeave oder eben auch ein Nebius, die natürlich ein bisschen spekulativer sind, aber dafür natürlich auch noch dynamischer wachsen können. So, das war unser Aktien- und KI-Update. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr den YouTube-Channel, das Video, den Podcast und alles positiv bewertet und an eure Freunde weiterempfehlt. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.